MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute beginnen wir mit einer neuen Lesung in 7 Folgen. Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Angler werden wissen, worum es sich bei Maifliegen handelt. Die Leidenschaft fürs Angeln spielt eine wichtige Rolle im Werk dieses Autors, der 1984 in Halle an der Saale geboren wurde. Schon sein erster Roman 2015 trug den Titel Raubfischen. Noch viel wichtiger aber ist in seinem Werk die Auseinandersetzung mit den Folgen des Lebens in der DDR auf unsere heutige Gesellschaft. Maifliegenzeit beruht auf realen Begebenheiten, deren Auswirkungen in der Seele von Hans, der Hauptfigur, bis heute nachwirken. Jörg Schüttauf mit dem Anfang.
Wo die Ungewissheit endet, sagte mein Vater vor langer Zeit einmal, beginnt das Träumen. Wir saßen am Ufer der Unstrut, während er diesen Satz vor sich hin murmelte, im Schatten einer Silberweide mit Blick auf die Weinberge, die, darin waren wir uns einig, jene Landschaft, in der wir lebten, zu etwas Besonderem machten. Er hatte diesen Satz leise und in sich gekehrt gesagt, als spräche er zu sich selbst. Das Wasser, auf das wir blickten, war so trüb und undurchsichtig wie das Verhalten der Fische, die er fangen wollte. Golden schimmernde Rotfedern, dickbäuchige Karpfen oder dürre Hechte, auf die Vater manchmal mit selbstgebauten Löffelblinkern angelte. An diesem Tag hatte er es auf Karpfen abgesehen. Ich interessierte mich damals noch nicht sonderlich für das Fischen und begleitete meinen Vater nur selten, obwohl er mich beharrlich dazu einlud, wenn er sein Angelzeug packte. Vater wusste nie, ob sie in Fresslaune waren, die Karpfen, ob sie sich täuschen lassen würden von seinem zuckersüßen Teig, den zumindest er für unwiderstehlich hielt, und ob wir überhaupt an der richtigen Stelle waren. Denn nur weil er in dieser Außenkurve, in der seichten Kehrströmung, vor einiger Zeit etwas gefangen hatte, ließ sich dieser Erfolg nicht zwangsläufig wiederholen. Wo die Ungewissheit endet, beginnt das Träumen. Damals verstand ich nicht, was er mir mit diesem Satz sagen wollte. Und vielleicht verstand auch er es nicht. Aber es klang gut und richtig in diesem Moment und hatte zweifelsohne etwas mit diesem schwer zu fassenden Gefühl zu tun, das er empfand, wenn er am Wasser saß und darauf wartete, dass ein Fisch seinen Köder nahm. Davon hatte er oft erzählt. Also gab ich mich zufrieden damit. Irgendwann biss dann tatsächlich ein Karpfen. Kaum, dass er im Kescher lag, stürzte ich mich mit kindlichem Überschwang auf ihn. Der Karpfen war gewaltig, wohl zwischen 70 und 80 Zentimeter groß und vielleicht 15 Kilogramm schwer. Mein Vater schätzte ihn später, als wir meiner Mutter davon erzählten, auf 12 Jahre. Wir waren also gleich alt, der Karpfen und ich. Wie er im Kescher vor mir lag, das Maul öffnend und wieder schließend, mit starrem Blick, bemerkte ich eine Reihe von großen Schuppen, die waagerecht vom Kopf bis zur Schwanzflosse verlief. Ich habe in meinem Leben viele Karpfen gefangen, aber dies war das einzige Mal, dass ich einen Zeilenkarpfen zu Gesicht bekam. Seine makellose Haut erinnerte mich an Vaters Lederschuhe. Sie schimmerte bronzefarben in der Sonne. Ich wusste jedenfalls in der Theorie, dass diese Fische eine enorme Kraft besaßen. Wie kräftig sie wirklich waren, begriff ich erst, als ich den nassen, schleimigen und furchtbar schweren Fisch aus dem Keschernetz hieven wollte, um ihn meinem Vater zu überreichen, der schon den Hammerstiel in seinem Armeerucksack suchte. Damit würde er dem Karpfen einmal kräftig auf den Kopf schlagen, um ihn zu betäuben. Anschließend würde er mit der scharfen Klinge seines Messers in sein Herz stechen, das sich am Ende der Kiemendeckel befindet und das so groß ist wie eine Weintraube. Es würde sofort aufhören zu schlagen. Den Karpfen wollten wir räuchern bei uns im Hof, wie wir es immer machten, wenn er einen fing, aber dazu kam es nicht. Der Karpfen zappelte, schlug mit Kopf und Schwanzflosse auf das vertrocknete Gras, die Kiemen auf- und zudrückend und entglitt schließlich meinen Kinderhänden. Ehe ich mich versah, rutschte er die steile Böschung nach unten über Vogelknöterich und Weißklee und landete schließlich im knietiefen Wasser, wo er, nachdem er sich einen Augenblick besonnen hatte und noch bevor mein Vater den Kescher wieder ins Wasser stoßen konnte, mit der Schwanzflosse schlagend in der Tiefe verschwand. Kurz bevor meine Mutter starb, saß ich mit meinen Schwestern an ihrem Bett. Ute und Marion waren schon verheiratet. Ich hatte mich gerade erst mit Katrin verlobt. Mutter war seit Monaten krank. Sie sah uns der Reihe nach an und sagte schließlich, auf die ihr ganz eigene Art, in einem sanften Ton und fast flüsternd, sie habe vor langer Zeit, als wir drei noch nicht einmal zur Schule gingen, einen einzigen Wunsch gehabt, dass aus uns Kindern Erwachsene werden, die ihren Platz in der Welt beanspruchen. Genau so sagte sie es und lächelte dabei. Als meine Mutter starb, konnte sie auf ein langes Leben zurückblicken. Meiner Frau blieb dieses Glück verwehrt, meinem Sohn ebenso. Jedenfalls dachte ich das bis vor einem Jahr. Und spätestens hier fängt es an, kompliziert zu werden. Lange Zeit habe ich versucht, die Gedanken, mein Kind und Katrin betreffend, zu unterdrücken. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, und es fühlte sich, wenn schon nicht gut, dann doch zumindest in Ordnung an. Heute weiß ich, dass der Versuch, die Ereignisse der Vergangenheit unter den Teppich zu kehren, um das führen zu können, was man ein normales Leben nennt, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Viele Jahre, nachdem mir der große Zeilenkarpfen wieder ins Wasser gerutscht war, ich hatte gerade meinen Schulabschluss gemacht und würde bald in ein Studentenwohnheim nach Jena ziehen, gestand ich meinem Vater bei einem Bier in unserer Küche, dass ich eventuell etwas nachgeholfen hätte, damals, weil er mir leid tat, dieser große, stattliche Fisch in all seiner Pracht und Schönheit. Ich hätte einfach nicht gewollt, dass er sterben musste, nur weil wir an diesem Tag aus heiterem Himmel beschlossen hatten, Heißhunger auf geräucherten Karpfen zu haben. Mein Vater hörte mir aufmerksam zu, während ich ihm meine Beichte vortrug, mit zusammengekniffenen Augen, nachdenklich blickend so, als würde ich einen komplizierten Vortrag halten. Nachdem ich fertig war, trank ich einen großen Schluck Bier und blickte ihn unsicher an, weil ich nicht wusste, wie er reagieren würde. Plötzlich musste er laut lachen und obwohl sich währenddessen tiefe Falten auf seinem Gesicht abzeichneten und mir sein krummer Rücken auffiel, der vom Rheuma kam, sah er wesentlich jünger aus. Denkst du, das habe ich nicht gemerkt? Karpfen können, vorausgesetzt sie bleiben von Krankheit, Raubfischen, gefräßigen Kormoranen und Anglern verschont, problemlos 50 Jahre alt werden. Im Gegensatz zu uns Menschen werden sie im Alter immer schöner. Ihre Haut, mal Bronze, mal Kupferfarben, je nach Licht, nimmt einen satteren, tieferen Ton an. Mit jedem Jahr, das verstreicht, werden sie scheuer, fressen weniger und irgendwann, wenn sie merken, dass es bald zu Ende geht, verlassen sie ihren Trupp, dem sie bis dahin verbunden waren, werden zu Einzelgängern und sterben schließlich an einem geschützten Ort zwischen den Stängeln der Seerosen oder im Schatten eines moosbewachsenen Baumstammes, der einmal hier ins Wasser kippte. Dieser Tod, könnte man sagen, war nicht umsonst. Der leblose Karpfenkörper dient nun Raubfischen wie Aal und Wels als Futter. Mein Sohn starb nur wenige Stunden nach seiner Geburt. Sein Tod war nichts anderes als eine dunkle Laune der Natur, das glaubte ich damals jedenfalls zu wissen. Aber manchmal erkennt man die wahren Umrisse der Dinge erst im Laufe der Zeit, ob man will oder nicht. An einem Sonntag vor ziemlich genau einem Jahr geschah etwas Merkwürdiges. Ich war ein paar Stunden am Fluss gewesen und betrat am späten Nachmittag das Haus, in dem ich mit Anne lebe und in dem schon meine Eltern und deren Eltern gewohnt haben. Anne und ich haben nicht vor zu heiraten. Die Vorstellung in unserem Alter, ich bin 65, Anne ist 62, noch einmal vor einem Altar zu stehen, amüsiert uns. An Tagen, die ich in meinem Keller verbringe, wo ich Blinker aus alten Löffeln bastele, die ich auf Flohmärkten in der Umgebung kaufe, so wie mein Vater es gemacht hat und Posen aus teurem Balsaholz fräse, um sie dann aufwendig zu lackieren, lässt Anne mich in Ruhe, so als hätte ich darum gebeten. Wenn sie mittags noch immer im Bett liegt, was manchmal vorkommt, weiß ich, dass sie dort bis zum Abend bleiben wird. Ich stelle ihr dann wortlos einen Teller mit Suppe auf das Tischchen neben ihrem Bett und wenn ich später noch einmal leise die Tür öffne, um zu sehen, ob sie schläft, ist der Teller meist leer. An jenem Sonntag im Mai legte ich meinen schlammigen Angelrucksack auf den Dielen ab, was Anne, wie ich wusste, nicht gefallen würde, weil es gegen unsere Abmachung war, dass ich die Angelausrüstung und damit all den Dreck ausschließlich im Keller aufbewahre. Anschließend zog ich mir die Schuhe aus, schlüpfte aus meiner Regenhose, die tropfnass war, und hängte sie zusammen mit der ebenfalls nassen Regenjacke an den Haken. Dass ich den Rucksack mit nach oben genommen hatte, würde in Annes Augen wie eine Provokation wirken und für eine kleine, harmlose Auseinandersetzung sorgen. Aber einer der Lederriemen des Rucksacks war gerissen. Ich wollte ihn abends gegen einen anderen tauschen und würde also nähen müssen. Deshalb hatte ich ihn mit nach oben gebracht, aber das würde ich Anne nicht erzählen. Manchmal macht es mir regelrecht Spaß, sie zu reizen oder zu überprüfen, wie weit ich es treiben konnte. Sie trat aus dem Wohnzimmer, ging auf mich und den Rucksack zu, aber anstatt ihn kritisch in Augenschein zu nehmen, umarmte sie mich etwas fester als gewöhnlich und sah mich danach an, eindringlich und besorgt, wie mir schien. Der Rucksack und der Schlamm, das alles war ihr gar nicht aufgefallen. Etwas an der Art, wie sie mich anblickte, irritierte mich. Es vergingen ein paar Sekunden, in denen wir einfach nur im Flur standen, starr und stumm, als wären wir das Bild, das jemand von dieser Szene gemalt hätte. Dann, mit einem Mal, wich sie meinem Blick aus, so als sei etwas passiert. Und das war es ja auch. Nur wusste ich das noch nicht. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie mich wieder ansehen konnte. Vielleicht, aber das werde ich sie nie fragen, hatte sie überlegt, mir einfach zu verschweigen, was geschehen war, weil sie wusste, dass es alles, woran ich seit jeher glaubte, ins Wanken bringen würde. Kurz bevor ich die Geduld verlor, fiel mir auf, dass sie einen Zettel in der Hand hielt. »Daniel hat angerufen«, sagte sie mit trockener und brüchiger Stimme. »Daniel, mein einziges Kind, das seit 40 Jahren tot ist.« »Was sagst du?« fragte ich viel zu laut, wie ich sofort begriff. Offensichtlich hatte ich sie falsch verstanden, aber sie sagte es noch einmal. »Daniel hat angerufen.« Sie sagte das in einem Ton, der sowohl feierlich als auch besorgt klang, als wüsste sie nicht, wie ich reagieren würde, und so, als fürchte sie sich gewissermaßen auch davor, was diese drei Worte auslösen würden. Sie hielt mir den Zettel entgegen, auf dem eine Telefonnummer stand. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Zettel betrachtete, aber ich fühlte mich außerstande, etwas anderes zu tun, als auf diese Zahlen zu blicken. Sie kam mir vor wie ein langes, lateinisches Wort, das ich mir Silbe für Silbe erschließen musste, nur um es dann am Ende doch nicht zu verstehen. »Du sollst zurückrufen«, sagte Anne. Ihre Stimme hatte nun wieder beinahe ihren natürlichen, weichen und gleichmäßigen Klang. Dann kehrte sie mir den Rücken zu, ging an der Kommode vorbei, an dem Wandkalender mit Bildern ihrer Patentochter, die uns nur selten besuchte, und jeden Schritt machte sie betont langsam. Sie lief wie in Zeitlupe, gemächlich, tastend, bereit dazu, sofort umzukehren und zu tun, was immer sie tun müsste, je nachdem, wie meine Reaktion ausfiel. Irgendwann war sie im Wohnzimmer verschwunden. Ich hörte, dass sie den Fernseher ausschaltete. Vermutlich saß sie jetzt auf dem Sofa, sah aus dem Fenster mit Blick auf die Weinberge im Süden, die Unstrut, deren in der Sonne glitzerndes Wasser man hinter dem schmalen Streifen Bäume erahnen konnte, und wartete. Anfang Mai, wenn die meisten Angler das Ende der Hechtschonzeit feiern, indem sie Blinker und Wobbler in den Fluss werfen, sitze ich für gewöhnlich ein paar Nachmittage lang an einem träge fließenden Seitenarm der Unstrut, unweit von Memleben, und beobachte die Brassen beim Laichen. Die großen und schweren Männchen stürzen sich auf die Weibchen, um sich auf eine halsbrecherische Art an ihnen zu reiben. Die halbe Stunde Fahrt, die ich benötige, um an diesem Schauspiel teilhaben zu können, nehme ich gerne in Kauf. Die Brassen suchen diesen flachen und verkrauteten Bereich des Flusses mit einer Verlässlichkeit auf, die mich jedes Mal aufs Neue überrascht. Sämtliche Männchen haben Laichausschlag, weiße, reiskorngroße Wucherungen auf der Stirn, die man für eine Pilzerkrankung halten könnte. Eines dieser Männchen habe ich 3 oder 4 Jahre in Folge in diesem Seitenarm gesehen. Es war leicht zu erkennen, die Rückenflosse fehlte und die rechte Flanke war gezeichnet von einer fast senkrecht verlaufenden Vernarbung, die vermutlich von einem Kormoranangriff stammte. Irgendwann jedoch kehrte das Männchen nicht mehr zurück an diesen Ort. Vermutlich hatte es den Winter nicht überlebt, war einem großen Raubfisch zum Opfer gefallen. Oder es laicht nun einfach woanders. Ich bin versucht, an Letzteres zu glauben. Meist sind es 10 oder 11 Brassen, die sich in dieser kleinen Altarmbucht einfinden. Ich kenne kaum einen Fisch, dessen Körper solch eigenwillige Formen annimmt. Die Brasse ist auffallend schlank und schmal, als habe sich eine Flunder vom Grund erhoben und in die Senkrechte begeben. Ihr Rücken schießt in die Höhe und es braucht nicht viel, um auf den Gedanken zu kommen, eine Brasse leide kaum, dass sie auf der Welt ist, an einem ausgeprägten Buckel. Es gibt Fische, die buhlen um Aufmerksamkeit, die prahlen mit ihrer Schönheit. Die rotflossige und golden glänzende Rotfeder zum Beispiel. Oder die Esche, die ihre große, fahnenartige Rückenflosse stolz wie einen Irokesenschnitt trägt und deren purpurnes Strahlen, hat man es erst einmal gesehen, einem einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Brassen hingegen halten sich in diesen Dingen bedeckt. Ihre Flossen sind grau und ihr von auffallend viel Schleim versiegelter Körper ist überzogen mit einem matten, unscheinbaren Bronzeton. An den Blättern des Kammlaichkrauts, das noch nicht sehr hoch steht, und an den Armen des rauen Hornblatts werden, wenn die Brassen wieder verschwunden sind, 200.000 je 1,5 Millimeter kleine Eier kleben. Pro Weibchen, versteht sich. Ein Großteil davon wird gefressen werden in den darauffolgenden Tagen. Kein Fisch hat einen so guten Geruchssinn wie der Aal und kein anderer hat einen so unbändigen Appetit auf Rogen. Am Ende werden vielleicht ein paar Dutzend dieser Brassen überleben und heranwachsen können, um dann im Alter von 3 oder 4 Jahren selbst zu laichen. Nicht unbedingt an dem Ort ihrer Geburt, auszuschließen ist es jedoch nicht. Nach dieser vielleicht 2 Wochen andauernden Laichzeit werden viele der Brassen klaffende Wunden davongetragen haben, die sich nicht selten entzünden und für manche also den Tod bedeuten. Ein Leben vergeht, viele neue entstehen. Sitze ich in völliger Reglosigkeit zwischen den 2 schiefen Feldulmen, deren Äste fast bis ins Wasser reichen, und beobachte, was es nur 2, 3 Meter vor mir zu beobachten gibt, dann kommt es vor, dass ich an Katrin und meinen Sohn denke. Manchmal habe ich den Verdacht, dass ich ausschließlich deshalb diesen Ort aufsuche, im Mai eines jeden Jahres, dem Monat, in dem Daniel geboren wurde und starb. Manchmal denke ich aber auch, dass ich mich einfach für Fische interessiere, für das Leben im Verborgenen. Vermutlich trifft beides zu. Als ich Katrin das erste Mal sah, war ich 20 Jahre alt und hatte gerade mein Lehramtsstudium in Jena begonnen. Wir waren uns in einem der Seminare über den Weg gelaufen. Was mein Äußeres angeht, gleiche ich eher einer Brasse als einer Rotfeder. Ich wusste, dass meine Chancen, auf irgendeine Weise ihr Interesse an mir wecken zu können, vernichtend gering waren. Ich war nicht auf den Kopf gefallen, aber dass ich wesentlich klüger als andere war, konnte ich genauso wenig behaupten. Ich war witzig, das schon, aber wiederum nicht so witzig, dass ich zum Klassenclown getaugt hätte. Ich konnte gut frei reden, war am Ende aber nicht so redegewandt, dass ich andere, zum Beispiel Katrin, in den Seminaren damit hätte beeindrucken können. Meine Augenbrauen sind seit jeher buschig und kaum zu bändigen, was mir damals viele unvorteilhafte Spitznamen bescherte. Außerdem habe ich eine etwas zu lange und flache, sich deutlich nach links neigende Nase, die oft gerötet ist, so als hätte ich ein Alkoholproblem. Ich war der Ansicht, dass all dies, diese kleinen Unzulänglichkeiten und Fehler, der Grund war, warum sich bisher keine Frau für mich interessiert hatte. Wir waren 5 Jahre zusammen, Katrin und ich. Von Anfang bis Ende unseres Studiums und noch ein paar Monate darüber hinaus, bis zu jenem Tag, 6 Wochen nach Daniels Tod, an dem sie das Haus verließ und nie wieder zurückkommen sollte. Katrin war diejenige gewesen, die mich ansprach nach dem 2. oder 3. Seminar, das wir zusammen hatten. Ich war davon ausgegangen, dass ihr Interesse an mir nur von kurzer Dauer sein könnte, dass alles ein Ende finden würde, sobald sie Bekanntschaft mit all meinen Unzulänglichkeiten gemacht hätte. Aber dem war nicht so. Als sie mich das erste Mal besuchen kam, brachte sie ihre Zahnbürste mit. Seitdem galten wir als unzertrennlich. Und das waren wir auch. Jedenfalls bis zu jenem Tag im Mai des Jahres 1978. Meine Erinnerung an Katrin und unsere Zeit vor der Geburt bereitet mir nur die schönen Momente auf. Dabei bin ich mir sicher, dass wir Auseinandersetzungen hatten in all den Jahren, größere wie kleinere. Warum sollte es nicht so gewesen sein, wenn zwei Menschen Tag ein, Tag aus Zeit miteinander verbringen? Reibung liegt in unserer Natur. Aber ich kann mich partout nicht daran erinnern. Auch jetzt, wenn ich die Gedanken bündele und der Vergangenheit zuwende, fällt mir kein Streit ein zwischen uns, kein unversöhnliches Schweigen und keine Versöhnung nach Stunden des Zorns. Ich weiß, dass ich mir etwas vormache, was dies betrifft, und ich frage mich, warum etwas in mir so sehr darauf bedacht ist, nur das Schöne dieser 5 Jahre freizulegen, als wäre mir die Wahrheit nicht zuzumuten, oder als sei das, was nach der Geburt Daniels geschah, schon Zumutung genug. Der Tod eines Neugeborenen gehört zu den Dingen, die am äußersten Rand unserer Vorstellungskraft liegen. Er widerspricht dem natürlichen Ablauf des Lebens auf so ungeheuerliche Weise, dass mich auch heute noch der leiseste Gedanke daran aus dem Gleichgewicht bringen kann. Fragt mich jemand, ob ich Kinder oder gar Enkelkinder habe, erzähle ich zumeist eine etwas geschmeidigere und kürzere Variante, ohne all die Widersprüche und Ungereimtheiten, die am Ende aber doch da endet, wo es nun mal geendet hat, auf einem kleinen Friedhof in Grösnitz unweit der Unstrut. Am 7. Mai 1978, 3 Tage nach der Geburt meines Sohnes, hob ich das Grab aus, in dem er beerdigt werden würde. Eigentlich war dies die Aufgabe eines Feuerwehrmannes, der gleich am Ortseingang in einem großen, von Efeu bewachsenen Haus wohnte, aber er war verreist. Dass ich diesen Tag nie würde vergessen können, wusste ich schon damals, als ich früh morgens auf der taunassen Wiese Maulwurfshügeln auswich und vorbei an blühenden Apfel- und Quittenbäumen, die kaum größer waren als ich selbst, in Richtung der Gräber ging. In der Luft lag mal etwas Süßliches, mal etwas Herbes, je nachdem, aus welcher Richtung die Windstöße kamen, die mir durch die Haare fuhren. Schritt für Schritt näherte ich mich dem Eingangsportal des Friedhofs. Ich war ganz darauf bedacht, mir möglichst kein Detail dieses Morgens einzuprägen. Und genau das, so glaube ich zumindest heute zu wissen, war vermutlich der Fehler. Je mehr ich mich darauf konzentrierte, bloß nichts wahrzunehmen, desto mehr Details fielen mir auf. Die kastanienbraune Katze, die in einer Ligusterhecke verschwand, mit schnellen Schritten und dickem Schwanz. 2 Amseln, die neben einem Maulwurfshügel saßen, ein knatternder Zweitaktmotor und auch das Licht dieses Morgens werde ich wohl nie vergessen können. Der Himmel war überzogen mit dunklen, schweren Wolken, so als stünde ein Gewitter unmittelbar bevor, und genau dort, wo ein unförmiges Loch zwischen den Wolken klaffte, ein Stück über dem Horizont, schien die Sonne. Und das sorgte für ein merkwürdiges Licht, weich und hart zugleich. Die Blüten der Äpfel und Quitten strahlten in einem blendenden Weiß, und alles, egal ob die Wiese, die saftig grün war, die Kirche, die ich schon sah und die erst vor kurzem pastellgelb gestrichen worden war, der rote Traktor, der hier seit Jahren neben einem schiefen Holzschuppen stand, alles leuchtete so intensiv, dass ich die Augen zusammenkniff, während ich lief, so dass ich nur noch schemenhafte Umrisse erkannte. Schließlich trat ich in den Schatten der kleinen Friedhofskirche, hielt den Spaten in der Hand, grub und grub, und als das Maßband, das ich hin und wieder anlegte, 1,5 Meter Tiefe anzeigte, warf ich den Spaten auf den Erdhaufen hinter mir, der fast mannshoch war, setzte mich auf das plattgetretene Gras und schloss die Augen. Ich hatte 6 Stunden ununterbrochen gegraben. Erst hatte ich mit einer manischen Hingabe an unser Haus gedacht, das, seitdem Ute und Marion weggezogen waren, uns gehörte. Ich sah alles genau vor mir, das Haus, unseren Garten, den Hof mit Vaters altem Räucherofen, die einzelnen Zimmer. Und währenddessen war der Haufen Erde hinter mir immer weiter angewachsen. Wir würden das Haus renovieren müssen, Katrin und ich, jedes Jahr 1 Zimmer. Ich hatte die Grundrisse vor Augen, die wir oft begutachtet hatten, in Gespräche vertieft, welches Zimmer wir wie umgestalten wollten, während Katrins Bauch unaufhörlich wuchs. Ich dachte an die Wand im Wohnzimmer, die es zu entfernen galt, an die Farbe, die aufzutreiben, nicht so einfach war, wie zunächst angenommen. Dann verblassten diese Gedanken, ich hielt kurz inne, und während ich flach atmete, keuchend vor Erschöpfung, begriff ich, dass ich in all der Zeit Selbstgespräche geführt hatte. Es ist nichts dabei, Selbstgespräche in einem Moment wie diesem zu führen. Ich schäme mich nicht dafür, und es war ja ohnehin niemand da, der mich hätte hören können. An jenem Morgen aber packte mich plötzlich eine Wut, herb und schäumend. Ich trat den Spaten nicht mehr nur in die Erde, so wie ich es bisher gemacht hatte, sondern ich prügelte ihn förmlich hinein. Ich drosch damit auf die Erde ein, mit all der Kraft, die ich damals als 25-Jähriger hatte. Ich saß sicher schon eine halbe Stunde vor dieser Grube. Über den Gesang der Rotkehlchen legte sich das Rascheln der Buchenblätter. Und plötzlich kam mir dieser stille Ort sehr laut vor. Ich begann zu weinen. Es war das erste Mal nach Daniels Tod, dass ich Tränen vergoss. Als ich mich etwas beruhigt hatte, fuhr ich nach Hause, duschte, suchte und fand das Buch, das ich Katrin mitbringen sollte, warf zuletzt noch ein neues Handtuch in meinen Rucksack und machte mich auf den Weg nach Naumburg ins Krankenhaus. Dass Daniel nicht mehr lebte, verstand ich erst an dem Tag, als ich sein Grab aushob. Erst als ich weinend zusammenbrach, konnte ich diesen Umstand in ein konkretes Gefühl übersetzen, in etwas, das sich greifen ließ. Mein Kind war gestorben und all das, was ich mir zusammen mit Katrin ausgemalt hatte, unser Haus, womöglich bald ein zweites Kind, eine Ehe, die uns beide glücklich machen würde, war nichts weiter als eine vorübergehende Idee gewesen, die zwei Menschen von einem Leben hatten. Lange Zeit war ich davon ausgegangen, dass der Moment, in dem die Ärztin das Zimmer betrat, in dem Katrin lag, deren Hand ich gerade hielt, jener war, in dem ich die Dinge begriff, so wie Katrin sie begriffen hatte. Das war einen Tag nach der Geburt gewesen. Die Ärztin sagte mit ernster Stimme, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, dass Daniel auf dem Weg ins Kinderkrankenhaus nach Jena verstorben sei. Es tue ihr sehr leid. Das Herz sei einfach zu schwach gewesen. Wirklich sehr leid tue ihr das. Was? Fragte Katrin leise, zögerlich noch, tastend, so als begreife auch sie nicht, was gerade gesagt wurde. Die Ärztin hielt ihren Blick stand, das schon, aber ihr Gesicht schien eine Maske geworden zu sein. Katrin fragte noch einmal, »Was?« Plötzlich lag Zorn und Ungläubigkeit in diesem Wort, so viel, wie jemand aufzubringen imstande ist, der gerade erst Mutter geworden war und es von einem Moment auf den anderen nicht mehr sein sollte.
Jörg Schüttauf mit der ersten Folge des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Die Lesung ist ungekürzt. Das Buch ist bei Random House erschienen. Die Aufnahme entstand beim MDR in der Regie von Steffen Moratz. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. In Brüssel entscheiden die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem heute beginnenden Gipfel darüber, wen sie für die Spitzenposten der Europäischen Union nominieren. Weiteres zentrales Thema ist die weitere Unterstützung der Ukraine. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Schon vor Beginn des Treffens in Brüssel hatten sich Vertreter der konservativen Europäischen Volkspartei, der Sozialdemokraten und der Liberalen darauf geeinigt, dass EU-Kommissionschefin von der Leyen weiter im Amt bleiben soll. Als neuer Ratspräsident ist der frühere portugiesische Regierungschef Costa vorgesehen und als künftige Außenbeauftragte Estlands Ministerpräsidentin Kallas. Sie gilt als kompromisslose Kreml-Kritikerin. Das letzte Wort über die Spitzenposten hat allerdings das EU-Parlament und dass von der Leyen dort die notwendige Mehrheit bekommt, ist bislang nicht sicher. Außerdem soll bei dem Gipfel ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine geschlossen werden, weshalb auch der ukrainische Präsident